Cambridge Assessment, International Education, Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2025, Examination in German, Paper 1, Listening.
Fragen 1 bis 8. Sie hören jetzt 4 Aufnahmen. Sie hören jede Aufnahme 2-mal. Nach jeder Aufnahme gibt es eine Pause. Markieren Sie für jede Aufnahme das richtige Kästchen A, B, C oder D. Markieren Sie pro Frage nur ein Kästchen. Aufnahme 1. Dialog in der Sprachschule. Sie haben zunächst einige Sekunden Zeit, um die Fragen durchzulesen.
Hallo, bist du neu in der Klasse?
Ja, ich heiße Millie. Ich bin gestern angekommen und ich bleibe 2 Wochen hier für den Sprachkurs.
Du sprichst gut Deutsch. Wie lange lernst du schon Deutsch?
Naja, in der Schule 4 Jahre und dann 1 Jahr oder so im Internet. Wie ist der Unterricht so?
Es macht viel Spaß und die Lehrer sind sehr verständnisvoll. Aber man muss noch ziemlich viel nach der Schule arbeiten.
Oh je, ich habe auch gehört, dass die Abschlussprüfung sehr schwierig ist. Stimmt das?
Ich glaube ja. Aber der Sprachkurs ist eine sehr gute Vorbereitung darauf.
Cool. Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
Hallo, bist du neu in der Klasse?
Ja, ich heiße Millie. Ich bin gestern angekommen und ich bleibe 2 Wochen hier für den Sprachkurs.
Du sprichst gut Deutsch. Wie lange lernst du schon Deutsch?
Naja, in der Schule 4 Jahre und dann 1 Jahr oder so im Internet. Wie ist der Unterricht so?
Es macht viel Spaß und die Lehrer sind sehr verständnisvoll. Aber man muss noch ziemlich viel nach der Schule arbeiten.
Oh je, ich habe auch gehört, dass die Abschlussprüfung sehr schwierig ist. Stimmt das?
Ich glaube ja, aber der Sprachkurs ist eine sehr gute Vorbereitung darauf.
Cool. Aufnahme 2. Durchsage im Flughafen. Sie haben zunächst einige Sekunden Zeit, um die Fragen durchzulesen.
Aufgrund eines Streiks des Flugpersonals fallen heute zahlreiche Flüge aus oder verspäten sich. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf den Anzeigetafeln an den Flugsteigen. Sollte Ihr Flug gestrichen werden, wenden Sie sich bitte persönlich an die zuständige Luftfahrtgesellschaft. Sie finden alle Vertretungen im Terminal auf Ebene 2. Diese Störungen sind außerhalb unserer Kontrolle. Aber als kleines Dankeschön für Ihre Geduld bieten wir allen Fluggästen einen Gutschein für ein kostenloses Heißgetränk an. Des Weiteren erhalten Sie heute in allen Restaurants einen Rabatt von 20% auf alle Mahlzeiten. Bitte zeigen Sie dem Personal Ihre Bordkarte vor, um von diesen Angeboten Gebrauch zu machen.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
Aufgrund eines Streiks des Flugpersonals fallen heute zahlreiche Flüge aus oder verspäten sich. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf den Anzeigetafeln an den Flugsteigen. Sollte Ihr Flug gestrichen werden, wenden Sie sich bitte persönlich an die zuständige Luftfahrtgesellschaft. Sie finden alle Vertretungen im Terminal auf Ebene 2. Diese Störungen sind außerhalb unserer Kontrolle, aber als kleines Dankeschön für Ihre Geduld bieten wir allen Fluggästen einen Gutschein für ein kostenloses Heißgetränk an. Des Weiteren erhalten Sie heute in allen Restaurants einen Rabatt von 20% auf alle Mahlzeiten. Bitte zeigen Sie dem Personal Ihre Bordkarte vor, um von diesen Angeboten Gebrauch zu machen.
Aufnahme 3. Gespräch in der Bücherei. Sie haben zunächst einige Sekunden Zeit, um die Fragen durchzulesen. Hallo, ich möchte mich anmelden.
Gerne. Haben Sie einen Ausweis dabei?
Ja.
Hier ist Ihre Büchereikarte, die Sie zur Ausleihe benötigen. Unsere Bücherei ist jeden Tag, außer Sonntag, von 9 bis 5 geöffnet. Sie können aber auch außerhalb der Öffnungszeiten im Internet Bücher reservieren und verlängern. Interessieren Sie sich für E-Bücher?
Ja, sicher.
Dann können Sie mit unserer App rund um die Uhr E-Bücher und Zeitschriften direkt auf Ihr Handy oder Ihr Tablet herunterladen.
Oh, wie viel kostet das?
Das ist kostenlos und die digitalen Bücher werden automatisch pünktlich zurückgegeben. Wenn Sie nicht digitale Bücher zu spät zurückgeben, kostet das 1 Euro Strafe pro Tag und Buch.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal. Hallo, ich möchte mich anmelden.
Gerne. Haben Sie einen Ausweis dabei?
Ja.
Hier ist Ihre Büchereikarte, die Sie zur Ausleihe benötigen. Unsere Bücherei ist jeden Tag, außer Sonntag, von 9 bis 5 geöffnet. Sie können aber auch außerhalb der Öffnungszeiten im Internet Bücher reservieren und verlängern. Interessieren Sie sich für E-Bücher?
Ja, sicher.
Dann können Sie mit unserer App rund um die Uhr E-Bücher und Zeitschriften direkt auf Ihr Handy oder Ihr Tablet herunterladen.
Oh, wie viel kostet das?
Das ist kostenlos und die digitalen Bücher werden automatisch pünktlich zurückgegeben. Wenn Sie nicht digitale Bücher zu spät zurückgeben, kostet das 1 Euro Strafe pro Tag und Buch.
Aufnahme 4. Durchsage im Kino. Sie haben zunächst einige Sekunden Zeit, um die Fragen durchzulesen.
Wir begrüßen Sie im Service-Kino Bruchmühlen. Warum genießen Sie nicht während des Films eine Erfrischung oder einen Imbiss? Vor Ihrem Sitzplatz befindet sich eine Klingel, mit der Sie auch während des Films Bestellungen aufgeben können. Alternativ können Sie Ihre Bestellung direkt an der Theke aufgeben. Bitte beachten Sie, dass mitgebrachte Lebensmittel im Kino nicht verzehrt werden dürfen. Für alle Getränkeflaschen erheben wir eine Pfandgebühr in Höhe von 50 Cent. Sie erhalten das Pfand zurück, wenn Sie die Flasche wieder an der Theke abgeben. Der folgende Film ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene freigegeben.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
Wir begrüßen Sie im Servicekino Bruchmühlen. Warum genießen Sie nicht während des Films eine Erfrischung oder einen Imbiss? Vor Ihrem Sitzplatz befindet sich eine Klingel, mit der Sie auch während des Films Bestellungen aufgeben können. Alternativ können Sie Ihre Bestellung direkt an der Theke aufgeben. Bitte beachten Sie, dass mitgebrachte Lebensmittel im Kino nicht verzehrt werden dürfen. Für alle Getränkeflaschen erheben wir eine Pfandgebühr in Höhe von 50 Cent. Sie erhalten das Pfand zurück, wenn Sie die Flasche wieder an der Theke abgeben. Der folgende Film ist sowohl für Kinder als auch Erwachsene freigegeben.
Fragen 9 bis 14. Sie hören jetzt 6 Personen, die über die Vor- und Nachteile von Hausaufgaben sprechen. Sie hören die Aufnahme 2-mal. Wählen Sie für jede Person den passenden Buchstaben A bis H. Schreiben Sie den richtigen Buchstaben A bis H auf jede Linie. Benutzen Sie jeden Buchstaben nur einmal. 2 der 8 Buchstaben werden nicht benötigt. Sie haben jetzt etwas Zeit, um die Sätze zu lesen. Ich bin die Amira und ich finde die Idee sehr gut, dass es keine Hausaufgaben mehr gibt. Nach einem vollen Tag in der Schule hat man genug vom Lernen und man kann sich nicht mehr konzentrieren. Nach der Schule sollten sich Kinder von der Schule erholen, damit sie am nächsten Tag wieder frisch für die Schule sind. Dieser ganze Schulstress ist nicht gut für die mentale Gesundheit.
Ich heiße Benedikt. Meiner Meinung nach sind Hausaufgaben wichtig und sie sollten zu Hause erledigt werden. Wenn wir in der Schule unsere Hausaufgaben machen, dann sind meistens viele Kinder in einem Raum und man kann sich nicht konzentrieren. In meiner Schule helfen die Älteren den jüngeren Schülern nach der Schule bei den Hausaufgaben. Aber ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, als wenn man zu Hause in Ruhe seine Hausaufgaben macht.
Charlotte hier. Ich finde Hausaufgaben eine komplette Zeitverschwendung. Besser wäre es, das bereits Gelernte am Anfang jeder Stunde zu wiederholen. In meiner Klasse gibt es total viele Schüler, die noch kurz vor Stundenbeginn die Hausaufgaben von einem Mitschüler abschreiben oder einfach im Internet kopieren. Ohne Hausaufgaben hätte ich mehr Zeit für Dinge, die in der Schule zu kurz kommen, zum Beispiel Kreativität und Sport.
Grüß Gott, mein Name ist Dietmar. Hausaufgaben vergrößern meiner Meinung nach die Kluft zwischen den sozialen Schichten. Leider ist es oft so, dass viele Kinder zu Hause keinen eigenen Platz haben, um ihre Hausaufgaben zu machen. Viele Familien haben auch keinen Computer- oder Internetzugang. Deswegen finde ich es besser, alle Arbeit in der Schule mit Hilfe der Lehrer zu erledigen.
Ich bin Emilia. Ich denke, das Gelernte wird zu Hause konsolidiert. Das funktioniert am besten, wenn die Kinder sich alleine mit dem Thema beschäftigen müssen. Denn dann sehen die Lehrer, ob die Kinder den Lernstoff wirklich verstanden haben. Ich finde, es gibt auch den Eltern eine Chance, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und herauszufinden, wie gut ihre Kinder in der Schule sind.
Moin, Frederik hier. Viele Eltern können ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen, weil sie keine Zeit haben oder die Aufgaben selbst nicht verstehen. Insgesamt kommt es sehr auf die Unterstützung der Eltern an. Wenn Eltern die Schule wichtig nehmen, werden sie auch dafür sorgen, dass ihre Kinder die Hausaufgaben erledigen. Aber wenn Schule für die Eltern nicht wichtig ist, überträgt sich das auch auf die Kinder.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal. Ich bin die Amira und ich finde die Idee sehr gut, dass es keine Hausaufgaben mehr gibt. Nach einem vollen Tag in der Schule hat man genug vom Lernen und man kann sich nicht mehr konzentrieren. Nach der Schule sollten sich Kinder von der Schule erholen, damit sie am nächsten Tag wieder frisch für die Schule sind. Dieser ganze Schulstress ist nicht gut für die mentale Gesundheit.
Ich heiße Benedikt. Meiner Meinung nach sind Hausaufgaben wichtig und sie sollten zu Hause erledigt werden. Wenn wir in der Schule unsere Hausaufgaben machen, dann sind meistens viele Kinder in einem Raum und man kann sich nicht konzentrieren. In meiner Schule helfen die Älteren den jüngeren Schülern nach der Schule bei den Hausaufgaben. Aber ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, als wenn man zu Hause in Ruhe seine Hausaufgaben macht.
Charlotte hier. Ich finde Hausaufgaben eine komplette Zeitverschwendung. Besser wäre es, das bereits Gelernte am Anfang jeder Stunde zu wiederholen. In meiner Klasse gibt es total viele Schüler, die noch kurz vor Stundenbeginn die Hausaufgaben von einem Mitschüler abschreiben oder einfach im Internet kopieren. Ohne Hausaufgaben hätte ich mehr Zeit für Dinge, die in der Schule zu kurz kommen. Zum Beispiel Kreativität und Sport.
Grüß Gott, mein Name ist Dietmar. Hausaufgaben vergrößern meiner Meinung nach die Kluft zwischen den sozialen Schichten. Leider ist es oft so, dass viele Kinder zu Hause keinen eigenen Platz haben, um ihre Hausaufgaben zu machen. Viele Familien haben auch keinen Computer- oder Internetzugang. Deswegen finde ich es besser, alle Arbeit in der Schule mit Hilfe der Lehrer zu erledigen.
Ich bin Emilia. Ich denke, das Gelernte wird zu Hause konsolidiert. Das funktioniert am besten, wenn die Kinder sich alleine mit dem Thema beschäftigen müssen. Denn dann sehen die Lehrer, ob die Kinder den Lernstoff wirklich verstanden haben. Ich finde, es gibt auch den Eltern eine Chance, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und herauszufinden, wie gut ihre Kinder in der Schule sind.
Moin, Frederik hier. Viele Eltern können ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen, weil sie keine Zeit haben oder die Aufgaben selbst nicht verstehen. Insgesamt kommt es sehr auf die Unterstützung der Eltern an. Wenn Eltern die Schule wichtig nehmen, werden sie auch dafür sorgen, dass ihre Kinder die Hausaufgaben erledigen. Aber wenn Schule für die Eltern nicht wichtig ist, überträgt sich das auch auf die Kinder.
Fragen 15 bis 20. Sie hören einen Podcast über Sportvereine in der Krise und lesen davon eine Zusammenfassung. Sie hören die Aufnahme zweimal. Für jede Frage 15 bis 20 wählen Sie die Option, die am besten in die Lücke in der Zusammenfassung passt. Markieren Sie das richtige Kästchen A, B oder C. Markieren Sie für jede Frage nur ein Kästchen. Sie haben jetzt eine Minute, um die Zusammenfassung und die Optionen zu lesen.
Sport und Bewegung haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit und steigern die Lebenszufriedenheit. Fast ein Drittel aller Deutschen sind Mitglied in einem Sportverein und spielen dort zum Beispiel Handball, Tennis oder Fußball. Trotzdem melden sich viele Menschen von ihrem Sportverein ab und besonders bei den Kindern gibt es einen großen Rückgang. Grund waren die fehlenden Sportangebote während der Corona-Zeit. Wenn Angebote wegfallen, gehen eher die Kinder als die Erwachsenen, die schon seit etlichen Jahren den Sport ausüben und eine tiefere Bindung mit dem Club aufgebaut haben. Gerade in der Gruppe der Kinder bis 6 Jahre droht eine ganze Generation für den Sport verloren zu gehen. Denn allein in den Jahren 2020 bis 2022 sind die Mitgliederzahlen in Vereinen in dieser Altersgruppe um knapp 30% gesunken. Sportprofessor Heinz Hertel befürchtet, dass wir Jahrgänge erleben werden, die den Zugang zum Sport erst später oder gar nicht finden werden. Das ist schade und hat nachhaltige Auswirkungen auf die Psyche und die Motorik. Kinder, die nicht mehr in einem Verein Sport treiben, sollen jetzt durch Kita-Projekte und Schul-AGs wieder zurückgewonnen werden. Wir wollen in erster Linie, dass Kinder sich bewegen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist aber natürlich noch besser.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
Sport und Bewegung haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit und steigern die Lebenszufriedenheit. Fast ein Drittel aller Deutschen sind Mitglied in einem Sportverein und spielen dort zum Beispiel Handball, Tennis oder Fußball. Trotzdem melden sich viele Menschen von ihrem Sportverein ab, und besonders bei den Kindern gibt es einen großen Rückgang. Grund waren die fehlenden Sportangebote während der Corona-Zeit. Wenn Angebote wegfallen, gehen eher die Kinder als die Erwachsenen, die schon seit etlichen Jahren den Sport ausüben und eine tiefere Bindung mit dem Club aufgebaut haben. Gerade in der Gruppe der Kinder bis 6 Jahre droht eine ganze Generation für den Sport verloren zu gehen. Denn allein in den Jahren 2020 bis 2022 sind die Mitgliederzahlen in Vereinen in dieser Altersgruppe
um knapp 30% gesunken. Sportprofessor Heinz Hertel befürchtet, dass wir Jahrgänge erleben werden, die den Zugang zum Sport erst später oder gar nicht finden werden. Das ist schade und hat nachhaltige Auswirkungen auf die Psyche und die Motorik. Kinder, die nicht mehr in einem Verein Sport treiben, sollen jetzt durch Kita-Projekte und Schul-AGs wieder zurückgewonnen werden. Wir wollen in erster Linie, dass Kinder sich bewegen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist aber natürlich noch besser.
Fragen 21 bis 30. Sie hören jetzt ein Interview über künstliche Intelligenz in der Schule. Sie hören das Interview zweimal. Markieren Sie für jede Frage das richtige Kästchen A, B oder C. Markieren Sie für jede Frage nur ein Kästchen. Sie haben jetzt eine Minute, um die Fragen zu lesen.
In vielen Bereichen wird künstliche Intelligenz, auch KI genannt, bereits ganz selbstverständlich genutzt. In unseren Schulen kommt sie bislang aber wenig zum Einsatz. Das sagt Lernforscherin Ulrike Kress, die heute hier im Studio zu Gast ist. Frau Kress, welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz in Schulen?
In der Schule könnten KI-Instrumente Schülern individuelle Angebote machen und auch für mehr Chancengleichheit sorgen. Eine Lehrkraft macht dann nicht mehr gleiche Aufgaben für alle. Stattdessen bekommt jedes Kind Aufgaben, die spezifisch auf seine Kompetenzen zugeschnitten sind und erhält individualisiertes Feedback. Durch die entsprechenden KI-Instrumente können die Lehrenden viel differenzierter sehen, wo jedes einzelne Kind steht und was es als nächstes braucht. So kann man mehr Chancengleichheit erreichen und Inklusion besser umsetzen.
Was kann die künstliche Intelligenz außerdem erreichen?
Auch soziale Lernszenarien sind über KI denkbar. Wir forschen zurzeit daran, ein Programm zu entwickeln, das sich an die Sprache des Lernenden anpasst. Es nimmt die Wortwahl, die Stimme und sogar die Gestik der Lernenden an. Dadurch ergeben sich beim Lernen neue Möglichkeiten der Interaktion. Auch in der Grundschule gibt es Beobachtungen. Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten finden es leichter, mit einem Roboter als mit einer Lehrkraft zu sprechen. Die Kommunikation mit dem Roboter ist einfacher und spielerischer. Der Roboter ist zunächst dumm und merkt nicht, wenn das Kind Fehler macht. Erst nach und nach lernt er in der sozialen Interaktion mit dem Kind. Dadurch tauschen wissende Lehrkraft und unwissender Schüler die Rollen.
Wo sehen Sie die Grenzen von KI?
Künstliche Intelligenz kann vorhersagen, welche Lernenden zum Erfolg kommen, auf welcher Lernstufe sie sind und was sie brauchen. Aus Sicht der Lernforschung fehlt aber die Theorie dahinter. Instrumente der künstlichen Intelligenz müssen mit einer pädagogischen Strategie kombiniert werden. Die Entwicklung von KI-Instrumenten für die Schule kann nicht nur Softwareanbietern überlassen werden. Es ist wichtig, dass dabei Erkenntnisse der Pädagogik und Psychologie einfließen.
An deutschen Schulen ist die Skepsis gegenüber KI-Instrumenten für den Unterricht ja noch relativ groß. Woran liegt das?
Eltern und Lehrkräfte in Deutschland haben generell eine kritische Haltung gegenüber digitalen Medien für Kinder. Manchen erscheint es so, als würde man einen Fernseher in den Klassenraum stellen und Kinder nur konsumieren lassen. Sie befürchten, digitale Medien würden dumm und faul machen. In den USA ist das anders. Da hat man schon früh das spielerische, kreative Element gesehen. In den letzten Jahren hat sich die Sichtweise aber auch in Deutschland gewandelt. Heute sehen viele auch die positiven Aspekte der digitalen Welt viel stärker.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrenden durch die Nutzung von KI?
Die Bedeutung der Lehrkraft wird durch künstliche Intelligenz keinesfalls verringert. Denn KI-Instrumente können nur einen Teil des Unterrichts übernehmen. Wenn die KI-Instrumente aber gut eingesetzt werden, können sie für eine große Entlastung sorgen. KI-Instrumente können das korrigieren und die Anpassung von Aufgaben übernehmen. Dann haben Lehrkräfte mehr Zeit für einzelne Schüler und können sich auf andere wesentliche Aspekte des Unterrichts konzentrieren. Unterricht ist viel mehr als nur das Korrigieren von Aufgaben.
Was muss sich an den Schulen ändern, um mehr Offenheit gegenüber dem Einsatz digitaler Lerntechnologien zu erreichen?
Bislang wird zu viel auf den Schultern der Lehrkräfte abgeladen. Digitale Entwicklung ist aber keine Aufgabe einzelner Lehrkräfte, sondern sollte von der Schule als Organisation übernommen werden. Die Schule muss sich als treibende Kraft für die digitale Transformation verstehen. Sie braucht eine gemeinsame Haltung, ein Konzept, das von allen mitgetragen wird. Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
In vielen Bereichen wird künstliche Intelligenz, auch KI genannt, bereits ganz selbstverständlich genutzt. In unseren Schulen kommt sie bislang aber wenig zum Einsatz. Das sagt Lernforscherin Ulrike Kress, die heute hier im Studio zu Gast ist. Frau Kress, welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz in Schulen?
In der Schule könnten KI-Instrumente Schülern individuelle Angebote machen und auch für mehr Chancengleichheit sorgen. Eine Lehrkraft macht dann nicht mehr gleiche Aufgaben für alle. Stattdessen bekommt jedes Kind Aufgaben, die spezifisch auf seine Kompetenzen zugeschnitten sind und erhält individualisiertes Feedback. Durch die entsprechenden KI-Instrumente können die Lehrenden viel differenzierter sehen, wo jedes einzelne Kind steht und was es als nächstes braucht. So kann man mehr Chancengleichheit erreichen und Inklusion besser umsetzen.
Was kann die künstliche Intelligenz außerdem erreichen?
Auch soziale Lernszenarien sind über KI denkbar. Wir forschen zurzeit daran, ein Programm zu entwickeln, das sich an die Sprache des Lernenden anpasst. Es nimmt die Wortwahl, die Stimme und sogar die Gestik der Lernenden an. Dadurch ergeben sich beim Lernen neue Möglichkeiten der Interaktion. Auch in der Grundschule gibt es Beobachtungen. Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten finden es leichter, mit einem Roboter als mit einer Lehrkraft zu sprechen. Die Kommunikation mit dem Roboter ist einfacher und spielerischer. Der Roboter ist zunächst dumm und merkt nicht, wenn das Kind Fehler macht. Erst nach und nach lernt er in der sozialen Interaktion mit dem Kind. Dadurch tauschen wissende Lehrkraft und unwissender Schüler die Rollen.
Wo sehen Sie die Grenzen von KI?
Künstliche Intelligenz kann vorhersagen, welche Lernenden zum Erfolg kommen, auf welcher Lernstufe sie sind und was sie brauchen. Aus Sicht der Lernforschung fehlt aber die Theorie dahinter. Instrumente der künstlichen Intelligenz müssen mit einer pädagogischen Strategie kombiniert werden. Die Entwicklung von KI-Instrumenten für die Schule kann nicht nur Softwareanbietern überlassen werden. Es ist wichtig, dass dabei Erkenntnisse der Pädagogik und Psychologie einfließen.
An deutschen Schulen ist die Skepsis gegenüber KI-Instrumenten für den Unterricht ja noch relativ groß. Woran liegt das?
Eltern und Lehrkräfte in Deutschland haben generell eine kritische Haltung gegenüber digitalen Medien für Kinder. Manchen erscheint es so, als würde man einen Fernseher in den Klassenraum stellen und Kinder nur konsumieren lassen. Sie befürchten, digitale Medien würden dumm und faul machen. In den USA ist das anders. Da hat man schon früh das spielerische, kreative Element gesehen. In den letzten Jahren hat sich die Sichtweise aber auch in Deutschland gewandelt. Heute sehen viele auch die positiven Aspekte der digitalen Welt viel stärker.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrenden durch die Nutzung von KI?
Die Bedeutung der Lehrkraft wird durch künstliche Intelligenz keinesfalls verringert, denn KI-Instrumente können nur einen Teil des Unterrichts übernehmen. Wenn die KI-Instrumente aber gut eingesetzt werden, können sie für eine große Entlastung sorgen. KI-Instrumente können das Korrigieren und die Anpassung von Aufgaben übernehmen. Dann haben Lehrkräfte mehr Zeit für einzelne Schüler und können sich auf andere wesentliche Aspekte des Unterrichts konzentrieren. Unterricht ist viel mehr als nur das Korrigieren von Aufgaben.
Was muss sich an den Schulen ändern, um mehr Offenheit gegenüber dem Einsatz digitaler Lerntechnologien zu erreichen?
Bislang wird zu viel auf den Schultern der Lehrkräfte abgeladen. Digitale Entwicklung ist aber keine Aufgabe einzelner Lehrkräfte, sondern sollte von der Schule als Organisation übernommen werden. Die Schule muss sich als treibende Kraft für die digitale Transformation verstehen. Sie braucht eine gemeinsame Haltung, ein Konzept, das von allen mitgetragen wird. Fragen 31 bis 40. Sie hören jetzt einen Vortrag über Junkfood. Sie hören die Aufnahme zweimal. Markieren Sie für jede Frage das richtige Kästchen A, B oder C. Markieren Sie für jede Frage nur ein Kästchen. Sie haben jetzt eine Minute, um die Fragen zu lesen.
Es ist sehr wichtig, was wir essen. Unsere Ernährung wirkt sich nicht nur auf unser Körpergewicht aus, sondern auch auf die Gesundheit unseres Gehirns. In einer Studie haben Forscher neue Hinweise zu den Folgen von zu viel Fastfood gefunden. Ein reichhaltiges Buffet oder eine hübsch angerichtete Mahlzeit auf dem Teller. Wenn wir leckere Speisen nur sehen oder riechen, bekommen wir sofort Appetit, diese zu essen. Sind wir aber satt, unterdrückt ein bestimmter Teil unseres Gehirns, der Hippocampus, unseren Appetit und reduziert unser Verlangen nach noch mehr Essen. Im Fall von Junkfood wie Pommes oder Pizza scheint diese Appetitregulation, die von unserem Gehirn gesteuert wird, nicht richtig zu funktionieren. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der Universität Sydney. Sie berichten, dass bereits eine Woche Ernährung mit hauptsächlich Junkfood die Funktion des Hippocampus negativ beeinflussen kann. Es gibt bereits viele andere Untersuchungen, die auch zeigen, dass sich zu viel Junkfood nicht nur schlecht auf die Figur auswirkt, sondern auch dem Gehirn schadet. So fördert zum Beispiel Zucker die Vergesslichkeit und zu viel ungesundes Essen steigert Aggressivität, Depressionen und Stress. Außerdem wurden sogar bestimmte Hirnbereiche kleiner durch die Ernährung mit Junkfood. Das ist schockierend. Kürzlich wurde eine wichtige neue Studie zum Thema Junkfood veröffentlicht. Untersucht wurden 100 junge, gesunde Freiwillige, die normalerweise gesund essen.
Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 aß 8 Tage lang nur Junkfood, also Lebensmittel, die viel Zucker und ungesunde Fette enthielten. So gab es für Gruppe 1 zum Frühstück etwa getoastete Waffeln und Milchshakes und später am Tag eine Hauptmahlzeit von einer Fastfood-Kette, zum Beispiel Burger mit Pommes. Die andere Gruppe, die Gruppe 2, aß ihre normalen, gesunden Mahlzeiten. Bei ihnen gab es zum Frühstück Müsli mit frischem Obst und später Fisch mit Gemüse. Am ersten und am letzten Tag des Experiments wurden beiden Gruppen vor und nach dem Frühstück verschiedene ungesunde Snacks angeboten. Die Teilnehmer mussten sagen, wie groß ihr Appetit darauf war. Das Ergebnis war eindeutig. In Gruppe 1, die sich von Fastfood ernährt hatte, war die Selbstkontrolle nach einer Woche geringer als in Gruppe 2. Der Appetit der Teilnehmer von Gruppe 1 auf ungesunde Snacks war wesentlich größer als in Gruppe 2. Obwohl sie schon genug gegessen hatten, hatten sie immer noch Appetit auf Schokolade und Kuchen. Die Wissenschaftler empfehlen nun, die Rolle des Hippocampus genauer zu untersuchen. Diese Hirnregion reagiert besonders auf unsere Lebensweise. Wenn wir gestresst oder depressiv sind, nicht genug schlafen oder zu viel arbeiten, das alles sind Faktoren, die es gerade in der westlichen Welt häufig gibt. Kombiniert mit ungesunder Ernährung schaden diese Faktoren möglicherweise langfristig dem Hippocampus im Gehirn. Wenn man nicht nur auf Junkfood verzichten, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit über die Ernährung verbessern will, kann man einiges tun. Man kann zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate konsumieren, wie sie in Vollkornprodukten enthalten sind. Sie decken den Energiebedarf des Hirns gleichmäßig und die Konzentrationsfähigkeit steigt an. Fettreicher Fisch, Nüsse sowie Raps- und Walnussöl wirken sich positiv auf die Nervenzellen und ihr Zusammenspiel aus. Auch die Proteine aus Fisch, mageren Milchprodukten und Vollkorngetreide sind gut für die Gesundheit.
Hören Sie die Aufnahme jetzt noch einmal.
Es ist sehr wichtig, was wir essen. Unsere Ernährung wirkt sich nicht nur auf unser Körpergewicht aus, sondern auch auf die Gesundheit unseres Gehirns. In einer Studie haben Forscher neue Hinweise zu den Folgen von zu viel Fastfood gefunden. Ein reichhaltiges Buffet oder eine hübsch angerichtete Mahlzeit auf dem Teller. Wenn wir leckere Speisen nur sehen oder riechen, bekommen wir sofort Appetit, diese zu essen. Sind wir aber satt, unterdrückt ein bestimmter Teil unseres Gehirns, der Hippocampus, unseren Appetit und reduziert unser Verlangen nach noch mehr Essen. Im Fall von Junkfood wie Pommes oder Pizza scheint diese Appetitregulation, die von unserem Gehirn gesteuert wird, nicht richtig zu funktionieren. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der Universität Sydney. Sie berichten, dass bereits eine Woche Ernährung mit hauptsächlich Junkfood die Funktion des Hippocampus negativ beeinflussen kann. Es gibt bereits viele andere Untersuchungen, die auch zeigen, dass sich zu viel Junkfood nicht nur schlecht auf die Figur auswirkt, sondern auch dem Gehirn schadet.
So fördert zum Beispiel Zucker die Vergesslichkeit und zu viel ungesundes Essen steigert Aggressivität, Depressionen und Stress. Außerdem wurden sogar bestimmte Hirnbereiche kleiner durch die Ernährung mit Junkfood. Das ist schockierend. Kürzlich wurde eine wichtige neue Studie zum Thema Junkfood veröffentlicht. Untersucht wurden 100 junge, gesunde Freiwillige, die normalerweise gesund essen. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 aß 8 Tage lang nur Junkfood, also Lebensmittel, die viel Zucker und ungesunde Fette enthielten. So gab es für Gruppe 1 zum Frühstück etwa getoastete Waffeln und Milchshakes und später am Tag eine Hauptmahlzeit von einer Fastfood-Kette, zum Beispiel Burger mit Pommes. Die andere Gruppe, die Gruppe 2, aß ihre normalen, gesunden Mahlzeiten. Bei ihnen gab es zum Frühstück Müsli mit frischem Obst und später Fisch mit Gemüse. Am ersten und am letzten Tag des Experiments wurden beiden Gruppen vor und nach dem Frühstück verschiedene ungesunde Snacks angeboten. Die Teilnehmer mussten sagen, wie groß ihr Appetit darauf war. Das Ergebnis war eindeutig. In Gruppe 1, die sich von Fastfood ernährt hatte, war die Selbstkontrolle nach einer Woche geringer als in Gruppe 2. Der Appetit der Teilnehmer von Gruppe 1 auf ungesunde Snacks war wesentlich größer als in Gruppe 2. Obwohl sie schon genug gegessen hatten, hatten sie immer noch Appetit auf Schokolade und Kuchen. Die Wissenschaftler empfehlen nun, die Rolle des Hippocampus genauer zu untersuchen. Diese Hirnregion reagiert besonders auf unsere Lebensweise. Wenn wir gestresst oder depressiv sind, nicht genug schlafen oder zu viel arbeiten, das alles sind Faktoren, die es gerade in der westlichen Welt häufig gibt. Kombiniert mit ungesunder Ernährung schaden diese Faktoren möglicherweise langfristig dem Hippocampus im Gehirn. Wenn man nicht nur auf Junkfood verzichten, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit über die Ernährung verbessern will, kann man einiges tun. Man kann zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate konsumieren, wie sie in Vollkornprodukten enthalten sind. Sie decken den Energiebedarf des Hirns gleichmäßig und die Konzentrationsfähigkeit steigt an. Fettreicher Fisch, Nüsse sowie Raps- und Walnussöl wirken sich positiv auf die Nervenzellen und ihr Zusammenspiel aus. Auch die Proteine aus Fisch, mageren Milchprodukten und Vollkorngetreide sind gut für die Gesundheit.
Sie haben jetzt 6 Minuten, um Ihre Antworten auf dem separaten Antwortbogen zu notieren. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Antwortbogen.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
Der Test ist beendet.
This is the end of the examination.